Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Wie wäre es, wenn wir unser Altern bremsen oder sogar zurückdrehen könnten, und zwar messbar?
Was nach einer Science-Fiction-Utopie klingt, ist tatsächlich Realität, nach Erkenntnissen der modernen Altersforschung.
Wir klären heute, was uns eigentlich altern lässt und was wir ganz konkret machen können, um unsere Altersuhr zu verlangsamen oder eben sogar zurückzudrehen. Kleiner Spoiler, ihr werdet Tipps bekommen, die über diese klassischen Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil hinausgehen. Zum Beispiel auch, wie ihr eure Haut möglichst lange jung haltet.
Dahinter steht nicht nur der Wunsch nach ewiger Jugend, sondern es geht auch darum, wie wir gesund altern können, um möglichst lange eine hohe Lebensqualität zu haben. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und Mikrobiologin und sitze wie immer im Studio mit der wunderbaren
Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Antonia, in unserer letzten Folge über Krafttraining hatten wir Professor Halle zu Gast vom Zentrum für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie der Technischen Universität München. Und die haben einen Test entwickelt, mit dem man sein biologisches Alter bestimmen kann. Also man beantwortet dazu Fragen zum Lebensstil und auch zu Körperparametern wie BMI oder Blutdruck. Ja, ich bin neugierig, was bei dir rausgekommen ist.
Also mein biologisches Alter war 4 Jahre jünger als mein tatsächliches Alter. Ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Angst davor, was rauskommt, war dann doch erleichtert, als ich gesehen habe, gut, das ist jünger. Genau, ich konnte es wirklich davor gar nicht einschätzen.
Bei mir kam im ersten Durchgang raus, dass ich um 13 Jahre jünger bin, als im Personalausweis steht. Ich habe mich dann aber auch gefragt, ob ich jetzt wirklich alles ganz ordnungsgemäß beantwortet habe und habe mich dann dabei ertappt, dass die Frage nach dem Kuchen und den Fertiggerichten, dass ich die vielleicht doch anders hätte beantworten müssen, vor allem wenn man da vielleicht die Süßigkeiten, die damit auch gemeint sind, mit einschließt. Ja, und dann müsste ich dann doch nochmal 2-3 Jahre abziehen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht bei dem Test mit dieser Selbsteinschätzung. Also gerade wenn man jetzt gestresst ist oder viel unterwegs ist, dann ist man meistens ja doch nochmal ein bisschen ungesünder, als man es jetzt dann in so Tests vielleicht für den Durchschnitt angibt.
Ja, so ein Test ist wahrscheinlich eine sehr vereinfachte Schätzung und ich frage mich natürlich auch, wie aussagekräftig das ist und wie man sein biologisches Alter vielleicht noch viel genauer messen kann. Das und vieles mehr werden wir im Laufe dieser Folge herausfinden. Aber bevor wir jetzt ins Gespräch mit unserem Experten eintauchen, starten wir wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt für neugeborene Jungen in Deutschland nach der aktuellen Sterbetafel des Statistischen Bundesamts Stand Februar 2024 bei 78 Jahren und für neugeborene Mädchen bei 83 Jahren. Frauen werden also rund 5 Jahre älter als Männer.
Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich an. In den 1950er Jahren lag sie für Männer noch bei 65 und für Frauen bei 69 Jahren. Irgendwann wird da auch eine natürliche Grenze erreicht sein. Und wo die liegt, darüber ist sich die Wissenschaft noch uneinig.
Das biologische Altern startet schon mit 20 Jahren. Dann nimmt die Produktion zum Beispiel der Lungenbläschen ab und wir verlieren bereits an Ausdauer. Auch die Spannkraft der Haut sinkt bereits in diesem jungen Alter.
Jugendliches Aussehen, auch in höherem Alter, das wünschen sich sehr viele. Für 70% traf das voll und ganz oder weitgehend zu, laut einer Umfrage mit über 10.000 Teilnehmern aus dem Jahr 2007.
Der Hashtag Longevity erzielt bei Instagram über 1,5 Millionen Treffer. Longevity ist ein Trend aus den USA, der aber längst in Europa angekommen ist. Das Ziel ist nicht nur Langlebigkeit, sondern auch geistige und körperliche Fitness bis ins hohe Alter. Die Forschung in diesem Bereich untersucht Möglichkeiten, den Alterungsprozess medizinisch zu verlangsamen, altersbedingte Krankheiten zu verhindern und die allgemeine Gesundheit zu verbessern.
Experten erwarten, dass sich die Longevity-Industrie zu einer der führenden Branchen weltweit entwickelt. Der Wert der Branche wird bereits heute auf 26,5 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2026 33 Milliarden Dollar erreichen.
Wir beleuchten jetzt wissenschaftlich, was wirklich möglich ist, um das Altern zu verlangsamen. Und dazu haben wir einen der weltweit führenden Anti-Aging-Mediziner eingeladen, Professor Bernd Kleine-Gunk. Er ist Herausgeber des ersten deutschen Fachbuches für Anti-Aging-Medizin und Präsident der German Society of Anti-Aging Medicine. Und er hat weitere Bücher zum Thema geschrieben, zum Beispiel Verjünge deine Gene. Außerdem hat er eine Praxis in Nürnberg und ist Gynäkologe und Ernährungsmediziner. Bernd, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Bernd, ich frage mich, warum muss der Mensch eigentlich altern? Also geht's nicht ohne, denn ich bin Biologin und aus evolutionärer Sicht ist Altern doch eigentlich unsinnig. Also es schadet ja der Gesundheit. Warum sollte sich ein so schädlicher Prozess entwickeln?
Ja, interessante Eingangsfrage. Also manche denken wahrscheinlich, ja, das ist doch eigentlich absurd. Also Altern und Tod gehört ja eigentlich zum Leben. Aber du bist Biologin, da weißt du auch, da gibt es Ausnahmen. Also wenn wir in der Evolution mal ganz weit zurückgehen, dann sind wir bei den Einzellern und da ist eigentlich Altern und Tod kein Thema. Also nehmen wir mal ein Bakterium. Natürlich kann das sterben, also wenn es keine Nahrung findet oder wenn zu große Hitze da ist oder sonstiges, dann stirbt auch ein Bakterium. Aber normalerweise steht am Ende des Lebens eines Bakteriums eigentlich nicht der Tod, sondern zwei neue Leben. Das heißt also, das teilt sich und es altert übrigens auch nicht dabei. Alterslosigkeit, Unsterblichkeit ist durchaus in der Biologie da, aber es ist eben weitgehend begrenzt auf die Einzeller. Als dann die Evolution sich weiterentwickelt hat und die Mehrzeller kamen, da hatten wir dann eine Schwierigkeit, nämlich die Einzeller haben ihre Fortpflanzung ja relativ einfach gelöst. Die teilen sich. Und das ist bei Mehrzellern dann nicht mehr möglich. Das heißt, da musste man dann eine ganz neue Art der Fortpflanzung dann erfinden. Und das war die Fortpflanzung durch Sexualität. Und da hatten wir dann Keimzellen und Körperzellen in diesen komplexeren Organismen. Und die Körperzellen in der Tat unterliegen einem Alterungsprozess. Und damit kam dann tatsächlich auch Altern und Tod ins Spiel. Also letztendlich können wir sagen, Altern ist eigentlich der Preis, den wir für die Erfindung der Sexualität bezahlen müssen. Sagen natürlich viele, das war es aber auch wert.
Dieses Thema Longevity ist ja irgendwie in aller Munde aktuell. Was würdest du denn sagen, warum trendet dieses Thema in letzter Zeit so?
Ja, ich glaube, das trendet, weil man auch sieht, dass wir da was erreichen. Ne? Also lange Zeit war Altern zu behandeln, Altern zu beeinflussen, sehr lange zu leben, das war ein Menschheitstraum, aber der war ja eigentlich nicht erfüllbar. Also genauso wie der Traum vom Fliegen war, der Traum von der ewigen Jugend oder der Traum, sehr alt zu werden, so einer der unerfüllbaren Menschheitsträume. Und vor 100 Jahren haben wir dann plötzlich gesehen, oder vor 120 jetzt schon, da tut sich was mit dem Fliegen, die Gebrüder Wright bringen da was auf die Schiene. Und das Gleiche sehen wir jetzt beim Altern. Da haben wir viel über Altern gelernt. Da haben wir jetzt die ersten Ansätze, Altern erfolgreich auch zu behandeln. Und das erweckt natürlich dann immer Interesse.
Total spannend, das mit dem Fliegen und die Parallele. Ich bin gespannt, wie weit wir da mit den Mitteln gegen das Altern kommen. Bevor wir uns damit dann näher beschäftigen, lass uns doch erstmal auseinanderdröseln, was beim Altern eigentlich passiert. Also wie funktioniert Altern eigentlich?
Ja, so muss man an die Sache eigentlich auch rangehen. Ja, also beziehungsweise so gehen wir als Mediziner natürlich auch daran. Das heißt also, wenn wir eine Krankheit behandeln wollen, dann müssen wir sie erstmal verstehen. Und da haben wir tatsächlich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig viel dazugelernt. 2013 ist so eine Schlüsselarbeit erschienen von den weltweit führenden Molekularbiologen, heißt The Hallmarks of Aging, also sozusagen die wichtigsten Säulen des Alterns. Und da war eigentlich die Schlüsselbotschaft dieser Arbeit war, wir haben Altern auf einer molekularen Grundlage verstanden. Die wichtigsten Alterungsprozesse sind identifiziert. Und die zweite große Botschaft war, die meisten davon lassen sich auch beeinflussen. Also wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass Altern eine behandelbare Erkrankung ist. Aber es ist zumindest ein beeinflussbarer Prozess.
Und wenn du sagst, man hat in dieser Arbeit so die wichtigsten Mechanismen dann identifiziert, das ist natürlich alles vermutlich sehr, sehr komplex. Aber mal vereinfacht runtergebrochen, kannst du uns mal erklären, was da die wichtigen Mechanismen sind?
Ja, also es sind tatsächlich teilweise relativ komplizierte Mechanismen, aber man kann es schon einfach herunterbrechen. Ein wichtiger Faktor ist Silent Inflammation, chronisch niederschwellige Entzündungsprozesse. Also Entzündung an sich ist ja erstmal ein ganz wichtiger Faktor unseres Immunsystems, um uns zum Beispiel gegen pathogene Keime zu wehren. Aber wenn Entzündung persistiert, bleibt auf einem niedrigen Niveau, dann wird sie zu einem Problem, dann wird sie auch zu einem Alterungsfaktor, also chronisch niederschwellige Entzündungsprozesse. Das ist das eine. Dann gibt es andere Faktoren. In unseren Zellen haben wir sogenannte Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke eigentlich in unseren Zellen. Die stellen die Energie für uns bereit. Auch die unterliegen einem Alterungsprozess. Und wenn Mitochondrien altern, dann produzieren die eben nicht mehr so viel Energie. Und das merkt man auch im Alter, dass man da einfach nicht mehr so energetisch ist wie ein 25-Jähriger. Neuere Faktoren kommen dazu, die Epigenetik, auf die wir sicherlich dann nochmal intensiver eingehen wollen, aber auch ganz simple Dinge, zum Beispiel Zellen müllen einfach auch zu. Ja, also Zellen sind ja im Prinzip auch wie große Fabriken, da wird wahnsinnig viel produziert, Eiweiße, Enzyme, Hormone und so weiter. Und überall da, wo viel produziert wird, fällt auch Abfall an. Und das ist in den Zellen nicht anders. Und da ist es so, dass dieser Abfall natürlich auch abtransportiert wird oder, wie sich das in der modernen Abfallwirtschaft gehört, recycelt wird. Das funktioniert in der Jugend gut, im Alter eben auch nicht mehr so gut. Und dann sammelt sich dieser molekulare Müll in den Zellen an. Das kann man teilweise sogar sehen. Altersflecken ist etwas, was wir bei älteren Leuten häufig beobachten in der Haut. Das ist Lipofuscin. Das ist ein molekularer Abfallstoff, der sich dann in solchen Mengen ansammelt, dass er sogar mit bloßem Auge sichtbar wird. Da sagen jetzt viele Dermatologen immer, ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm in dem Sinne, dass es jetzt kein Risikofaktor ist für ein malignes Melanom, also für einen schwarzen Hautkrebs. Aber es ist schon schlimm, weil es Zeichen dafür ist, dass der Körper mit seiner körpereigenen Müllabfuhr nicht mehr gut klarkommt. Und dieser Müll sammelt sich eben nicht nur in der Haut an, der sammelt sich zum Beispiel auch im Gehirn an. Das ist ein anderes molekulares Abfallprodukt, das ist das Beta-Amyloid. Das sammelt sich dann auch an, wird zu solchen Plaques. Und diese Plaques sind die Grundlagen der Alzheimer-Demenz. Ja, also das werden dann die Grabsteine unseres Gedächtnisses. Also letztendlich scheitern viele Zellen und Gewebe daran, woran in den 70er und 80er Jahren auch schon viele studentische Wohngemeinschaften gescheitert sind, an der Frage, wer bringt den Müll raus? Und da gibt's auch Ansätze über Fasten, über Spermidin und so weiter. Also können wir sicherlich auch noch drauf eingehen.
Bernd, du hast jetzt die Genetik schon angedeutet, weil das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, besonders auch, weil das ja, glaube ich, auch sehr, sehr neue Erkenntnisse sind. Also wir alle wissen, wir haben einen Bauplan des Lebens, der in jeder Zelle drinsteckt. Das ist dieser berühmte Buchstabencode, also die vier Basen, die hier eine Rolle spielen in der DNA. Jetzt ist es aber so, dass diese DNA sozusagen auch verpackt ist und diese Verpackung, die spielt auch eine Rolle dafür, welche Gene abgelesen werden und welche Gene nicht abgelesen werden. Und da sind wir eigentlich mittendrin in diesem Begriff Epigenetik. Kannst du uns mal erklären, wo ist der Zusammenhang zwischen eben Epigenetik und dem Altern?
Ja, also zunächst mal, Epigenetik ist tatsächlich so etwas wie der zweite genetische Code. Also der erste Code, das ist richtig, das haben wir auch alle in der Schule gelernt, das ist diese Doppelhelix, wo dann eben bestimmte Basenpaare in bestimmter Reihenfolge sind und das definiert die Gene. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, welche Gene werden denn abgelesen und welche Gene werden nicht abgelesen. Also man muss sich immer wieder vorstellen, in jeder unserer Körperzellen ist ja der gleiche Bauplan, ist die gleiche DNA mit der gleichen Information. Trotzdem haben wir ja 200 verschiedene oder noch mehr Körperzellen und eine Hautzelle tut eben ganz was anderes als eine Leberzelle und eine Leberzelle tut ganz was anderes als eine Gehirnzelle. Ja? Würde die Gehirnzelle ablesen, wie man Haare sprießen lässt, was die Hautzelle zum Beispiel macht, dann hätten wir alle Haare im Gehirn, was sicherlich nicht gut wäre. Ne? Das heißt also, da müssen dann eben auch genetische Informationen blockiert werden. Und das macht die Epigenetik. Und das macht sie, indem sie im Wesentlichen Methylgruppen, also kleine chemische Gruppen, auf die DNA aufsetzt. Und die wirken so wie Stoppschilder. Und das heißt dann, dieser Teil des Gens wird nicht abgelesen. Also das ist die Epigenetik. Die klassische Genetik ändert sich eigentlich nicht unbedingt, außer durch zufällige Mutationen, die aber sehr selten auftreten und meistens auch keinen Benefit bringen. Die Epigenetik kann durchaus reagieren auf Umwelt, auf Lebensstil, auf Ernährung und so weiter. Also da haben wir tatsächlich auch Möglichkeiten, sozusagen die Genetik über die Epigenetik zu beeinflussen. Und dann sieht man auch, dieser epigenetische Code, auch der verändert sich eben mit dem Alter. Der wird zunehmend unpräzise. Ja? Und das ist offensichtlich auch ein wichtiger Alterungsfaktor. Manche, wie zum Beispiel der Harvard-Genetiker David Sinclair, sagen, das ist nicht nur ein wichtiger Alterungsfaktor, das ist der entscheidende Alterungsfaktor. Ja? Also Sinclair spricht da vom sogenannten epigenetischen Rauschen. Das heißt, es wird immer unpräziser, die epigenetische Information. Auch das kann man vielleicht wieder an einem praktischen Beispiel erklären. Heute streamen die meisten. Früher gab es aber zum Beispiel CDs und DVDs. Und wenn man so eine DVD, wenn man sich dann einen Film drüber angeschaut hat, dann ist der normalerweise in High Definition gewesen, also in hoher Qualität. Wenn man die DVD aber sehr häufig abgespielt hat, dann hat man gesehen, die Qualität leidet. Ja? Und zwar, weil auf der Oberfläche dieser DVD kleine Kratzer sich dann angesammelt haben, kleine Verunreinigungen und so weiter. Und dann plötzlich wurde der Film ja immer unpräziser. Das rauschte, das war dann verpixelt und so weiter. Ne? Und das vergleicht Sinclair sozusagen mit der Epigenetik, die auch im Alter immer unpräziser wird. Und wenn das der Fall ist, ja, dann ist eben ein Leben in HD-Qualität auch nicht mehr möglich. Ja, dann, das ist dann eben auch ein entscheidender Alterungsfaktor. Ganz interessant ist, das können wir inzwischen sogar auch messen. Und das ist ganz, ganz wichtiger Fortschritt in der Anti-Aging-Medizin. Damit messen wir inzwischen biologisches Lebensalter. Ja, das ist nennt sich Horvath's Clock, nach dem Erfinder dieser sogenannten epigenetischen Uhr. Und wie gesagt, das ist der neue Goldstandard, um jetzt sogenanntes biologisches Lebensalter zu messen.
Du hast jetzt gerade schon das biologische Alter angesprochen. Wir haben vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, dass das biologische Alter ja nicht immer das gleiche ist, was auch auf dem Personalausweis zum Beispiel steht. Welche Altersarten gibt es denn?
Also zunächst nochmal, wie gesagt, wir unterscheiden zwischen chronologischem und biologischem Lebensalter. Chronologisch ist ja relativ einfach. Guckt man in seinen Personalausweis, da steht das Geburtsdatum, dann kann man ausrechnen, wie alt man ist. Biologisch kann man deutlich jünger sein oder man kann auch deutlich älter sein. Und das können wir inzwischen mit dieser Horvath's Clock, also mit dieser epigenetischen Uhr, sehr, sehr gut messen. Und das sagt dann eben, inwieweit das biologische Lebensalter dann vom chronologischen abweicht, entweder nach oben oder nach unten.
Und wie misst man dann das biologische Alter? Also macht man das über ein Blutbild oder wie funktioniert das?
Das kann man im Speichel machen, das kann man auch im Blut machen. Die Blutuntersuchungen sind offensichtlich doch ein bisschen die genaueren. Das ist sozusagen der neue Goldstandard eigentlich in der Anti-Aging- und Longevity-Medizin, um biologisches Alter zu messen.
Wir haben in Vorbereitung auf die Folge so einen Test gemacht, da gibt es ja auch ganz viele online, wo man sein biologisches Alter quasi herausfinden kann, wo man dann so Faktoren wie Blutdruck, aber auch Lebensstilfaktoren, Cholesterinwerte und so weiter angibt. Wie genau sind denn diese Tests?
Ja, das sind natürlich allgemeine Teste, die eine Orientierung geben, weil es für alles natürlich ein statistisches Mittel gibt. Aber das sind natürlich, wie gesagt, immer allgemeine Statistiken. Wir wollen natürlich gerne eine sogenannte personalisierte Medizin. Jeder weiß, dass es eben auch zum Beispiel Helmut Schmidt Leute gibt, die ihr ganzes Leben lang geraucht haben. Und dann ist Helmut Schmidt trotzdem über 90 Jahre alt geworden. Also statistisch müsste der schon 25 Jahre früher gestorben sein auch. Aber über diese epigenetischen Tests, die ja im eigenen Blut durchgeführt werden, da habe ich dann natürlich sozusagen mein personalisiertes biologisches Alter. Und das ist natürlich doch wesentlich aussagekräftiger.
Hast du so einen epigenetischen Test schon mal gemacht?
Ja, ich habe sogar zwei davon gemacht. Ich habe einmal den Speicheltest gemacht, habe einmal den Bluttest gemacht und jetzt stehe ich da mit zwei biologischen Altern. Also einmal bin ich 4 Jahre jünger, einmal bin ich 7 Jahre jünger. Ich wünschte mir natürlich, die 7 Jahre treffen zu, aber der Bluttest hat tatsächlich gezeigt, es sind wahrscheinlich doch nur 4 Jahre. Aber naja, trotzdem besser als vorgealtert sein.
Bernd, du arbeitest gerade an einem neuen Buch, wo es auch um das biologische Alter einzelner Organe wohl geht. Heißt das denn, dass mein Herz zum Beispiel biologisch jünger sein könnte als meine Lunge?
Ja, genau das heißt es. Das eine ist, wie gesagt, der Unterschied allgemein, chronologisch, biologisch. Aber wir haben ja auch verschiedene Organsysteme und die verschiedenen Organsysteme altern offensichtlich auch unterschiedlich. Ja? Also ganz normales Beispiel. Ich kann ziemlich fit und gesund sein. Wenn ich mein ganzes Leben mich immer im Sommerurlaub an der Adria habe braten lassen, dann ist zum Beispiel meine Haut offensichtlich vorgealtert, was man dann ja auch häufig mal sehen kann bei Leuten, die so einen Lebensstil dann gepflegt haben auch. Das mag jetzt bei der Haut nicht so dramatisch sein, aber es gibt eben auch andere Dinge. Kardiovaskuläres Alter heißt im Wesentlichen, wie verkalkt oder wie geschädigt sind denn meine Blutgefäße? Auch die können bestens sein. Und dann bin ich vielleicht tatsächlich sehr fit. Aber weil ich zum Beispiel viele dieser Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn habe, ist eben mein neurologisches Alter fortgeschritten. Und dann habe ich natürlich auch, wenn ich dann eine fortgeschrittene Demenz schon habe, mit Ende 70, nicht mehr viel davon, wenn ich mich an die ganzen tollen Sachen, die ich mit einem guten Herz-Kreislauf-System machen kann, gar nicht mehr erinnern kann. Also letztendlich ist das wie eine Kette, die immer nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Und insofern die Intention dieses Buches auch, die verschiedenen Organalter zu ermitteln. Dafür gibt es dann auch jeweils immer spezifische Teste. Und dann auch an dem zu arbeiten, wo ich sozusagen am weitesten vorgealtert bin, weil da muss ich dann tatsächlich einiges korrigieren.
So, jetzt kommen wir mal zum praktischen Teil des Podcasts. Ich glaube, da sind alle auch ganz gespannt darauf, wirklich konkrete Tipps zu bekommen, wie wir uns verjüngen können. Bernd, was würdest du sagen, was ist laut Studien die effektivste Maßnahme, um das Altern zu bremsen?
Also wahrscheinlich ist es tatsächlich das Fasten, was viele wahrscheinlich nicht gerne hören, weil Fasten ist zwar effektiv, hat aber ja einen Nachteil, man darf dabei nichts essen. Und das machen eben viele nicht gerne. Aber die Studienlage zum Fasten ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und die Frage ist, warum ist das denn eigentlich so eine gute Sache? Weil zunächst mal auch nicht ganz logisch, wenn ich jetzt meinem Körper keine Energie mehr zuführe, warum sollte der dann besser altern? Wenn ich meinen Körper in den Fastenmodus bringe, dann schaltet der sozusagen tatsächlich in einen anderen Modus. Dafür gibt es sogar einen Schalter, der heißt mTOR, das ist das Target of Rapamycin. Und mTOR registriert eigentlich, wie ist die Versorgungslage, wie ist die Energielage. Und wenn viel Energie zur Verfügung steht, also viele Kalorien, auch viele Proteine, dann schaltet der eigentlich eher so in Richtung Wachstum. Ja, was ja auch in der Jugend sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn wenig zur Verfügung steht, dann schaltet er eher in Richtung Wartung und Reparatur. Ja, das heißt, dann wird der zelluläre Müll abgebaut, dann werden die seneszenten Zellen beseitigt, dann werden Schäden, die an Eiweißen sind, an der DNA sind und so weiter, werden repariert. Das heißt also, das ist dann der große Hausputz und das ist natürlich im Alter immer wichtiger und das wird tatsächlich durch Fasten induziert. Also in den verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt, Intervallfasten, Heilfasten, Scheinfasten und so weiter. Und da ist die Studienlage tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also weniger essen heißt länger leben.
Was für eine Art von Fasten ist denn dann am besten geeignet?
Also Intervallfasten ist ja relativ populär geworden und ist sicherlich auch eine gute Maßnahme, das zu machen. Also nochmal ganz kurz, im Wesentlichen ist das so ein 16-8-Programm. Das heißt also 8 Stunden lang darf man essen, 16 Stunden lang sollte man nichts zu sich nehmen. Heißt also am besten eigentlich dann so um 16 Uhr mal Schluss machen mit dem Essen und dann die Phase der Nacht dann verlängern. nachts ist ja eigentlich eh schon eine kurze Fastenphase. Zum Beispiel Frühstück auf Englisch heißt Breakfast, das heißt Fastenbrechen. Ne? Das heißt also, da kann ich sozusagen diese natürliche Fastenphase, kann ich dann einfach verlängern. Und damit ist eigentlich schon eine ganze Menge erreicht. Es gibt dann Formen von längeren Fastenphasen, die nochmal einen zusätzlichen Benefit bringen. Also da kommt man zum Beispiel auch in die sogenannte Ketose hinein. Das heißt, da stehen dem Körper dann kein Zucker mehr zur Verfügung und dann muss er Fett umwandeln in Ketonkörper, auch um zum Beispiel unser Gehirn zu versorgen, was sonst normalerweise Zucker braucht. In diesen Zustand komme ich jetzt mit Intervallfasten nicht, weil der Körper über Glykogen Zucker auch gespeichert hat und da eigentlich doch einen guten Tag von zehren kann. Das heißt also, da komme ich mit 16 Stunden eigentlich noch nicht in diesen Zustand der Ketose. Da komme ich erst so nach 2-3 Tagen rein. Deshalb zum Beispiel Scheinfasten, klingt ja eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, nach dem Motto, ich esse und komme trotzdem in den Fastenmodus, hat aber ein sehr bekannter amerikanischer Biogerontologe entwickelt, Walter Longo. Und der hat genau eigentlich ausgerechnet, dass man eben nicht vollständig fasten muss, um in den Fastenmodus zu kommen. Das heißt also, wenn ich insgesamt die Kalorien reduziere, auch die Eiweiße reduziere und dann so bei 800 Kilokalorien am Tag bleibe, dann wird der Schalter von mTOR trotzdem in den Fastenmodus gelegt, ja, weil das sonst nicht ausreicht. Und ich kann aber trotzdem immer ein bisschen was essen, bleib also in diesem Modus drin, habe 3 Mahlzeiten am Tag. Damit wird das Ganze auch sehr alltagstauglich. Ich kann sozusagen das selber zu Hause machen und dann eben auch mehrmals im Jahr. Das kann man zum Beispiel so alle 2 bis 3 Monate machen. Das geht dann immer für 5 Tage.
Du hattest ja die Ketose erwähnt, wo der Körper als Energiequelle dann von den Kohlenhydraten weggeht. Jetzt hattest du genannt, dass man eben beim Scheinfasten über die Kalorien einen Effekt erzielt. Ist es nicht auch so, oder würde für mich auf der Hand liegen bei der Ketose, dass man dann spezifisch auch eben kohlenhydratarm essen sollte, um dahin zu kommen?
Also es ist kohlenhydratarm und es ist aber auch eiweißarm, ne? Wo dann viele immer sagen, die Eiweiße brauche ich doch, um meine Muskelmasse zu erreichen und zu erhalten. Ja, das ist richtig, aber sozusagen, um in diesen Modus zu kommen für 5 Tage, da muss ich tatsächlich eben auch die Eiweiße reduzieren, weil die signalisieren jetzt wieder, es ist genügend Baustoff auch da, um jetzt Muskeln aufzubauen und anderes zu machen und da konzentrieren wir uns jetzt mal wieder eher auf Wachstum als auf Wartung. Und im Fastenmodus wollen wir genau das Gegenteil eigentlich machen. Da wollen wir Wartung statt Wachstum.
Bernd, was ich auch sehr überraschend fand in deinem Buch, war die Empfehlung für das kalte Duschen. Auch so dieses Thema Eisbaden ist ja auch ein Riesentrend. Viele schwören auf Kälte. Gibt es dazu wirklich wissenschaftliche Daten in puncto Longevity?
Ja, die sind vielleicht nicht so ausgeprägt, wie sozusagen diese Mode jetzt mit Kälte das nahelegt. Ja, also das ist ja tatsächlich fast eine Mode geworden. Also die Eistonne ist eigentlich jetzt so die neue Sauna. Ja? Also vor 30 Jahren gingen alle immer in die Sauna. Prinzipiell ist das gar nicht so weit auseinander. Also von den Temperaturen vielleicht schon, aber letztendlich ist es sozusagen dieses sogenannte Hormesis-Prinzip. Hormesis hat jetzt nichts mit zu tun mit Hormonen, sondern Hormesis heißt im Prinzip Stressreize, dosierte Stressreize sind gar nicht so schlecht für uns, sondern im Gegenteil, der Körper findet darauf eigentlich eine gesunde Antwort. Ja? Mhm. Und vieles im Bereich Anti-Aging ist eigentlich Hormesis. Also Fasten, worüber wir gerade geredet haben, ist ja natürlich auch erstmal ein Stressreiz, ist Hungerstress. Ne? Und der Körper findet darauf eben halt diese gesunde Antwort, Reparatur und Reinigung und so weiter. Sich in eine Sauna setzen, bei 100 Grad für 15 Minuten ist natürlich auch erstmal ein Stressreiz. Mhm. Dem folgt dann eigentlich ja auch beim klassischen Sauna der Kältereiz. Ne? Dann geht man sozusagen gleich ins Eisbad oder macht eine Eisdusche. Das heißt, da kommt dann schon der nächste Stressfaktor. Ist trotzdem ganz gut für unseren Körper, weil zum einen müssen sich die Blutgefäße zusammenziehen und dann auch wieder weiten. Ja, also in der Sauna ist es so, da weiten die sich erstmal, um Hitze abzuführen. Ja, hinterher ziehen sie sich wieder zusammen. Das heißt, das ist schon mal ein Fitnessprogramm für unsere Blutgefäße. Ja, weiten, zusammenziehen, das erhält die Elastizität. Das ist sozusagen beim Eisbaden dann nicht anders. Da müssen sich dann die Blutgefäße in der Haut zusammenziehen, um die Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten. Wenn ich dann da rausgehe, dann wird die Haut wieder besser durchblutet. Also das ist eigentlich der gleiche Effekt wie beim Sauna. Nur umgekehrt. Dann haben wir offensichtlich doch ganz gute Effekte auch auf das Immunsystem. Also auch das wird damit trainiert. Und offensichtlich werden auch Entzündungsprozesse, wir haben ja am Anfang gesagt, Silent Inflammation ist tatsächlich auch ein Alterungsfaktor, werden auch heruntergeregelt. Auch Leute, die unter chronisch entzündlichen Erkrankungen leiden, Arthritis und sonstiges, die schwören da drauf, weil es ihnen tatsächlich auch Schmerzen nimmt. Ne? Und auch viele Spitzensportler, also damals hat mal, glaube ich, bei der WM 2014 hat ein Nationalspieler gesagt, jetzt knall ich mich erstmal in die Eistonne, ne? Nach so einem Spiel. Das heißt also, da werden dann kleine Verletzungen, die natürlich da immer sind, werden da tatsächlich gut behandelt. Also von daher, auch wenn vielleicht die ganz hochkarätigen wissenschaftlichen Publikationen dazu noch nicht da sind, es gibt viele gute Hinweise im praktischen Bereich, aber auch durch erste wissenschaftliche Arbeiten, dass das eine vernünftige Sache ist. Auch da ist es so, dieser Kältereiz, der muss natürlich auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit einfach zugeführt werden. Und da würde ich sagen, morgens nach dem Duschen einfach mal 2 Minuten auf Kaltwasser stellen, ist sicherlich besser als einmal im Monat dann für 5 Minuten in eine Kältekammer zu gehen.
Bernd, wir haben ja vorhin schon über das unterschiedliche Altern von unterschiedlichen Organen gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass das Altern bremsen für viele auch mit jugendlicherem Aussehen zu tun hat. Und was halt man als erstes sieht, weil es halt außen ist, ist die Haut. Ich glaube, inzwischen wissen die meisten, dass zu viel Sonne die Haut schnell altern lassen kann. Gibt es denn aus der Anti-Aging-Medizin noch weitere fundierte Erkenntnisse, wie man die Hautalterung verlangsamen kann?
Naja, also zum Beispiel Rauchen ist tatsächlich auch wieder ein allgemeiner Alterungsfaktor und das gilt natürlich auch zum Beispiel für die Haut. Also man sieht zum Beispiel bei Rauchern und Raucherinnen häufig wirklich so um den Mund herum ganz viele kleine Knitterfältchen, weil da natürlich die Nikotinwirkung auch sehr, sehr intensiv ist. Das sollte man vielleicht auch mal auf die Zigarettenpackungen schreiben. Wenn man da schreibt, Rauchen macht Lungenkrebs, interessiert ja keinen, aber wenn man sagt, also Rauchen macht Knitterfältchen, da werden viele schon wahrscheinlich abgeschreckt auch. Also das ist ein Alterungsfaktor. Dann, ich komme ja aus der Gynäkologie und aus der Endokrinologie. Hormonmangel vor allen Dingen bei Frauen ist ein Alterungsfaktor für die Haut. Ne? Also da wissen wir, dass Östrogene eben bei Schleimhäuten, auch bei Häuten, auch bei der Haut selber einen positiven Effekt haben. Bessere Durchblutung, Wirkung auf den Kollagenhaushalt und so weiter. Und wenn dann postmenopausal die Östrogene dann doch weitgehend in den Keller gehen, dann sieht man das häufig eben auch an Haut und Haaren, die dann dünner werden. Von daher, Hormonersatztherapie ist eben auch nicht nur eine Therapie gegen Hitzewallungen und Co., ist auch tatsächlich eine Therapie für die Haut. Oder ganz modern gibt es sogar Hormonkosmetik. Das heißt also, man arbeitet dann diese Östrogene auch in Kosmetika ein und hat dann sehr, sehr guten Effekt auf die Haut. Ist allerdings, weil Östrogene rezeptpflichtige Substanzen sind als Hormone, kann man das eben nicht irgendwo in der Douglas-Parfümerie kaufen. Das ist tatsächlich, muss vom Arzt verschrieben und von der Apotheke gemacht werden.
Wenn wir jetzt mal noch weitere Lebensstilfaktoren durchgehen, bei denen man selbst was machen kann. Wir haben ja vorhin schon über die Ernährung gesprochen mit dem Fasten. Wenn man jetzt nicht fasten möchte oder das vielleicht auch nicht kann und jetzt sagt, man möchte einfach eine ausgewogene, gesunde Ernährung haben, gibt es da noch irgendwelche speziellen Tipps spezifisch, was man beachten kann, um sich zu verjüngen?
Ja, also zum einen, gerade wenn es um diesen Faktor geht, Autophagie, da haben wir ein ganz vielversprechendes Supplement. Inzwischen, das ist das sogenannte Spermidin. Spermidin macht tatsächlich Autophagie und Autophagie ist genau dieser Prozess, heißt eigentlich wörtlich übersetzt, sich selber auffressen. Das tut man natürlich nicht, aber das ist dieser Prozess, wo man dann sozusagen den molekularen Müll abbaut. Und das macht das Spermidin offensichtlich in sehr effektiver Art und Weise. heißt tatsächlich so, weil es als erstes in der Spermaflüssigkeit nachgewiesen worden ist, da auch in höchster Konzentration vorkommt. Jetzt muss man dazu ja nicht unbedingt immer auf die biologischen Quellen zurückgreifen. Also es gibt Spermidin inzwischen sozusagen auch als Supplemente auf Weizenkeimbasis oder auf Sojabasis. Also das ist sicherlich so eines der Supplemente, die ganz, ganz interessant sind. Und ansonsten, ja, weitere Faktoren im Lebensstil oder in der Ernährung. Ich würde da jetzt gar nicht so sehr auf ein besonderes Ernährung, also auf eine besondere Ernährung oder auf ein besonderes Lebensmittel abzielen. Also es gibt dann immer Leute, die schwärmen von Brokkoli oder sonstigen. Letztendlich würde ich da eher empfehlen, nicht sozusagen das eine Superfood, sondern eher breit angelegt. Also was wir prinzipiell wissen, ist schon, die pflanzlichen Nahrungsmittel liefern mehr gesunde Substanzen als Fleisch. Deshalb muss man nicht völliger Vegetarier werden, aber pflanzenbasierte Ernährung ist sicherlich schon gut und da eben alles eigentlich, was schön ist und bunt ist, auf den Teller bringen, weil die Farben, die da kreiert werden, sind häufig durch sekundäre Pflanzenstoffe, von denen wir wissen, dass viele von denen tatsächlich sehr, sehr gut sind für unsere Gesundheit. Also von daher gelobt sei, was bunt ist auf dem Teller.
Was ich sehr spannend fände, auch in deinem Buch, ist, dass manche Dinge, also man dann tatsächlich wissenschaftlich auf genetischer Ebene sehen kann. Also zum Beispiel, dass eine Mittelmeerdiät die Methylierungen von Genen beeinflussen kann, die an Entzündungsreaktionen beteiligt sind.
Ja, also das geht teilweise auch wieder über die sogenannten guten Fette. Gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese Silent Inflammation ein. Ja? Da haben wir gesagt, chronisch niederschwellige Entzündungsprozesse, wichtiger Alterungsfaktor. So wichtig, dass es dafür sogar inzwischen ein eigenes Kunstwort gibt. Inflammaging, also Aging, Altern durch Inflammation, durch Entzündung. Und die Mediatoren, also die Vermittler von Silent Inflammation, sind sogenannte Zytokine. Das sind Gewebshormone. Lassen sich relativ schwer messen, aber experimentell lassen die sich gut nachweisen. Und da gibt es proinflammatorische und es gibt antiinflammatorische. Die proinflammatorischen sind natürlich die, die Entzündung und damit eben auch Altern fördern. Die antiinflammatorischen sind eher sogar schützend. Und gemacht werden die aus Fettsäuren. Und unterschiedliche Fettsäuren machen unterschiedliche Zytokine. Die gesättigten und die Omega-6-Fettsäuren machen eigentlich eher die proinflammatorischen Zytokine. Die Omega-3-Fettsäuren machen eher die antiinflammatorischen Zytokine. Und schon hat man verstanden, warum es gute Fette und schlechte Fette gibt. Ja, also die guten Fette sind eben die, die antiinflammatorische Zytokine machen, uns vor Entzündung schützen. Omega-3 sind im Wesentlichen die Fischöle. Das ist ja in der mediterranen Diät, die ist ja auch eher Fisch- als fleischlastig. Und die Omega-6-Fettsäuren, die machen eben tatsächlich die proinflammatorischen. Und insofern können wir über die Art von Fetten, die wir konsumieren, das inflammatorische Milieu in unserem Körper auch steuern. Und da ist eben die mediterrane Diät, auch übrigens viele asiatische, japanische Grundernährung, enthält eben auch tatsächlich sehr viel Fisch, auch sehr viel gesunde Fette. Und von daher ist das tatsächlich auch eine Anti-Aging-Diät.
Über Fette haben wir schon mal in einer eigenen Podcast-Folge ganz ausführlich gesprochen. Die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Bernd, wir alle wissen, dass Sport und Bewegung wichtig für einen gesunden Lebensstil sind. Darüber haben wir auch in unserem Podcast schon ganz häufig gesprochen. Mich würde mal interessieren, gibt's da besonders verjüngenden Sporttrick?
Ja, bei Sport, also zum einen macht's natürlich die Menge. Also die WHO sagt, 150 Minuten Sport die Woche ist eigentlich doch das Minimum, was man ja hinkriegen sollte. Ne? Gibt dann immer Leute, die sagen, ich habe keine Zeit für Sport. Ja, wenn man keine Zeit hat für Sport, dann hat man hinterher eben sehr viel Zeit, krank zu sein und nichts mehr tun zu können auch. Ne? Und was eben auch doch in letzter Zeit immer wichtiger geworden ist, grob unterscheiden wir zwischen Ausdauersport und Kraftsport. Da wissen wir immer, Frauen machen traditionell eben nicht gerne Kraftsport. Ja, die denken dann immer, oh, da sagen meine Patienten auch, dann sehe ich ja aus wie Arnold Schwarzenegger. Also ganz sicherlich nicht, wenn man ein bisschen Kraftsport macht. Also Kraftsport ist schon auch wichtig für Frauen. Osteoporose-Prophylaxe zum Beispiel ist im Wesentlichen, geht über Kraftsport. Ja? Also die Muskelkontraktion überträgt sich auf den Knochen und das baut Knochenmasse auf. Ein weiterer Vorteil von Kraftsport ist, ich baue eben dann ein bisschen Muskelmasse auf und das verbessert auch meine Body Composition, also meine Körperzusammensetzung. Letztendlich, was ich durch Sport an Kalorien verbrenne, ist ja eigentlich eher wenig, also zum Abnehmen taugt es eigentlich nicht so richtig gut. Aber wenn ich Muskelmasse aufbaue, dann verbrennt mir diese Muskelmasse natürlich auch Kalorien und das nicht nur in dem Moment, wo ich Sport mache, sondern 24 Stunden am Tag.
Mich würde noch das Thema Psyche interessieren. Da gibt's ja auch mal so ein Buzzword im Zusammenhang mit Altern, Stressvermeidung. Wie groß ist denn dieser Effekt tatsächlich? Also wie sehr lässt uns Stress tatsächlich altern und was kann man da dagegen tun?
Ja, also vorhin haben wir schon mal gesagt, Stress an sich ist gar nicht so schlecht oder nur schlecht. Also wir haben ja gesagt, milde Stressreize, Hungerstress, Hitzestress, Kältestress und so weiter, ist ja durchaus auch etwas, was sogar gesundheitsfördernd sein könnte. Also jetzt nur Stressvermeidung würde ich jetzt gar nicht drauf setzen. Und ansonsten, ja, übermäßiger Stress, wenn er toxisch wird, klar, ist ein Alterungsfaktor, unbestritten. Da gibt's aber auch immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass ich den Stress reduziere, was manchmal geht, aber nicht immer. Das andere ist, dass ich sozusagen eher an meiner Kompetenz der Stressverarbeitung arbeite. Und dafür gibt es jetzt so schöne neue Wort, auch die Resilienz. Also wie stressresistent bin ich denn eigentlich? Und das ist wahrscheinlich doch die bessere Art, daran zu arbeiten. Also da gibt es auch wieder, es gibt eine natürliche Resilienz, die einfach Leute mitbringen. Da gibt es Unterschiede, aber es gibt eben auch Techniken, daran zu arbeiten, beziehungsweise dann auch Stress zu reduzieren, nicht indem der Stress selber weniger wird, sondern indem sozusagen meine körperlichen Reaktionen auf Stress dann reduziert werden, Entspannungstechniken und so weiter. Und das würde ich schon jedem raten, das auch mit einzubauen in sein Anti-Aging-Programm. Also es ist mehr als jetzt nur Ernährung, Bewegung. Psyche gehört definitiv mit dazu.
Wie ist es denn mit Umweltgiften? Also welche Umweltgifte haben dann Einfluss auf das Altern und wie kann man sich auch konkret davor schützen?
Ja gut, zum einen gibt's natürlich Umweltgifte, die ich selber inhaliere, in Form von Rauchen. Das ist sicherlich sozusagen der entscheidende Faktor. Ist Gott sei Dank, da muss man sagen, es gibt ja auch gesellschaftliche Entwicklungen, die positiv sind, ist nicht mehr so schick, selbst unter Jugendlichen nicht mehr. Dann gibt's natürlich die Umweltgifte, ja, die spielen eine Rolle. Da hat der Einzelne meistens ja nicht so wahnsinnig viel Möglichkeiten, da viel gegen zu tun. Also auch da gibt's gute Untersuchungen. Wenn Sie an der belebten Straße in der Mietwohnung wohnen, dann haben Sie natürlich eine höhere Feinstoffbelastung, als wenn Sie eine Villa haben irgendwo am See oder auf dem Land. Deshalb jetzt jedem zu empfehlen, er soll sich eine Villa am Meer kaufen, ist natürlich ein bisschen wohlfeil auch. Geht nicht immer. Aber ja, da sehen wir, es spielt eine Rolle. Es gibt unterschiedliche Lebenserwartungen, nicht nur weltweit, sondern die können innerhalb einer Stadt, können die deutlich voneinander abweichen. Ja? Das heißt also gerade zum Beispiel in Vierteln, die ja, wo es sehr viel Verkehr gibt oder wo eben auch tatsächlich vielleicht der sozioökonomische Status nicht so hoch ist wie in anderen Vierteln. Da sehen wir, die Sterblichkeit ist eine ganz andere. Die Leute sterben früher als da, wo sozusagen viel Natur ist und Leute wohnen, die doch ein bisschen mehr Geld haben und sich tatsächlich einen gesünderen Lebensstil dann auch leisten können.
Ja, eigentlich wirklich schade, dass es so ist und man es sogar messen kann. Da hoffe ich, dass es da auch Entwicklungen geben wird, um das irgendwie aufzulösen, diese Unterschiede. Bernd, jetzt haben wir einen bunten Strauß an vielen Maßnahmen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viele Jahre können wir denn heute ganz realistisch durch die Erkenntnisse der Longevity-Forschung gewinnen, wenn man jetzt wirklich all diese Empfehlungen perfekt umsetzen würde?
Also ich habe 2017 mal ein Buch geschrieben, das hieß 15 Jahre länger leben. Und da haben damals viele gesagt, naja, jetzt übertreibt er aber, ja, 15 Jahre länger leben. Das ist aber inzwischen, glaube ich, von der biogerontologischen Forschung doch akzeptiert, dass das eine Zeitspanne ist, die durchaus im Rahmen des Möglichen liegt. Also wir haben ja jetzt eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 80 Jahren. Also Frauen ein bisschen mehr, Männer ein bisschen weniger. Die Biogerontologen sagen, die maximale Lebensspanne des Menschen liegt so bei ungefähr 120. Da werden wir so schnell wahrscheinlich auch nicht drüber kommen. Aber zwischen 80 und 120 ist ja auch noch, sind ja noch 40 Jahre Zeit. Also die 120, um die zu erreichen, da braucht man wahrscheinlich doch Glück und gute Gene und müsste auch eine Frau sein. Aber 100 als durchschnittliches Lebensalter, das ist, denke ich, durchaus eine Perspektive. Und bei einer jetzt durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren ist da ja auch noch eine ganze Menge Spielraum eigentlich nach oben. Also das ist sozusagen die inzwischen eigentlich doch eine realistische Perspektive. Es gibt natürlich, die Longevity-Medizin ist ja auch breit aufgestellt. Gibt auch Leute, die inzwischen sagen, du mit deinen 15 zusätzlichen Jahren, das ist ja Kinderkram, wir wollen 250 oder 500 Jahre alt werden. Das sind so diese Vertreter der Radical Life Extension. Da brauchen wir aber natürlich schon neue Ansätze. Also da geht es nicht nur über Prävention und gesunden Lebensstil. Da brauchen wir dann schon regenerative Therapien, die sich aber inzwischen eben auch allmählich abzeichnen.
Und Bernd, da wollen wir jetzt mal ein kleines Zukunftsszenario mit dir zeichnen. Vielleicht etwas überspitzt, aber wir freuen uns dann auf jeden Fall auf deine Einordnung.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
In 10 bis 20 Jahren werden wir die Möglichkeit haben, das Altern durch gezielte Therapien zu verlangsamen. Schon ab 30 schluckt jeder routinemäßig Tabletten gegen den körperlichen und geistigen Abbau.
Diese Medikamente sorgen dann dafür, dass die Zellen sich langsamer teilen und dadurch länger jung bleiben. Zusätzlich setzen wir Hormontherapien ein, um zum Beispiel das Immunsystem zu verjüngen und unsere Immunabwehr auch im hohen Alter leistungsfähig zu halten. Das Altern wird signifikant gebremst. Alterserkrankungen treten dadurch erst Jahrzehnte später auf und die durchschnittliche Lebenserwartung steigt signifikant.
Und für die Haut, also das Organ, an dem man den Alterungsprozess am deutlichsten ablesen kann, gibt es sogenannte Yamanaka-Faktoren, Substanzen, die die Hautzellen einer 50-Jährigen binnen 2 Wochen in die Hautzellen einer 20-Jährigen verwandeln, weil sie unter anderem wieder straffendes Kollagen produzieren. Das Ergebnis: ein deutlich jugendlicheres Aussehen für jeden.
Bernd, könnte es wirklich in der Zukunft sowas wie eine Pille gegen das Altern geben?
Also ich schließe das zumindest nicht aus. Ob es jetzt sozusagen die Pille gibt, also the magic bullet, wie man dann in Amerika sagt, das weiß ich nicht. Aber es könnte sozusagen ein ganzen Strauß von Therapien geben, die dann eben nicht mehr nur rein präventiv sind, also nur Schaden vermeiden, sondern die dann uns überführen ins Zeitalter der sogenannten regenerativen Medizin, also wo wir Alterungsfaktoren tatsächlich auch wieder rückgängig machen können, ne? Also Schutz vor Inflammation, Schutz vor Verzuckerung, Schutz vor oxidativem Stress, das ist alles Prävention. Da können wir einiges erreichen, aber da werden wir nicht über die 100-120-Jahres-Grenze kommen auch. Aber wenn wir jetzt demnächst Stammzelltherapien machen, das heißt also die Therapien, die uns wieder verjüngen, wenn wir epigenetische Reprogrammierung machen, das heißt also sozusagen Epigenetik nicht nur diagnostisch messen, sondern therapeutisch auch beeinflussen, wenn wir diese 4 Faktoren, diese Yamanaka-Faktoren, die uns wieder verjüngen, tatsächlich einsetzen können, ja, dann haben wir tatsächlich ganz neue Perspektiven. Und das sind ja nicht nur Spinner, die das sagen. Also David Sinclair, den wir schon erwähnt haben, Harvard-Genetiker, der sehr viel in der Epigenetik gearbeitet hat, der sagt, die nächste Generation wird 250 Jahre alt werden. Ja, also ich habe gerade jetzt vor wenigen Wochen noch in Wien einen Vortrag gehalten vor den österreichischen Lebens- und Rentenversicherern, ja, also die mich eingeladen haben, weil denen steht natürlich der Kalte Angst schon Hinweis jetzt auf der Stirn, wenn Sie sagen, wir müssen bis zum 52. Lebensjahr noch Rente zahlen. Das sind durchaus Optionen. Ob das jetzt so schnell kommt, ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Aber am Horizont zeichnen sich diese Therapien tatsächlich ab.
Ganz kurz eine Rückfrage zu diesen Yamanaka-Faktoren, weil wir sie jetzt genannt haben. Das hat der Forscher Wolf Reik in Cambridge im Labor getestet und ich glaube 2022 publiziert. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das ist?
Ja, wir haben Körperzellen und Körperzellen haben nur eine gewisse Teilungsmöglichkeit. Die teilen sich 60, 80 Mal und dann ist eigentlich Schluss. Wir haben aber andere Zellen, wie zum Beispiel unsere Stammzellen, die können sich deutlich häufiger teilen. Die sind eigentlich das ganze Leben über aktiv. Und was Yamanaka gemacht hat, ist, also ein japanischer Forscher, der dafür auch seinen Nobelpreis bekommen hat, der Körperzellen genommen hat, bestimmte Faktoren identifiziert hat und die epigenetisch dann zurückgeführt hat. Und das sind, wie gesagt, die sogenannten Yamanaka-Faktoren. Und daraus kann man eigentlich aus einer Körperzelle, die kann man so weit verjüngen, dass sie sogar wieder zu einer Stammzelle wird. So weit braucht man aber nicht unbedingt gehen, sondern man kann auch diese Faktoren nutzen, um sozusagen die Körperzelle einfach gezielt zu verjüngen. Und das ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine echte Rejuvenation, also eine wirkliche Verjüngung, die ich da mache auf zellulärer Ebene.
Spannend. Bernd, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bin total fasziniert irgendwie und ja, würde gerne 250 Jahre, glaube ich, durchaus alt werden. Eine allerletzte Frage möchte ich dir noch stellen. Was tust du selbst denn für dich ganz spezifisch, um dein Altern zu bremsen?
Also ich mache schon auch die Dinge, die ich jetzt genannt habe. Das heißt also, ich versuche mich ausgewogen zu ernähren. Ich mache regelmäßig Sport. Also mein Tennisdoppel mit meinen Jungs am Montagabend ist mir tatsächlich heilig. Ich dusche jeden Morgen kalt, aber ich denke jetzt mal, abgesehen von diesen Dingen ist auch noch was anderes wichtig. Also ich bin ja jetzt auch über 65. Ich arbeite aber voll weiter. Ich arbeite in meiner Praxis. Ich schreibe jedes Jahr ein Buch. Ich bin unterwegs mit Vorträgen. Ich habe jetzt noch einen Lehrstuhl angenommen, sogar an der chinesischen Universität in Nanjing. Und das, denke ich, sind auch alles Dinge, die einen jung halten. Ja, also umgekehrt, wenn man plötzlich nichts mehr tut, viele freuen sich da drauf nach dem Motto, jetzt habe ich mein Rentenalter erreicht, jetzt setze ich mich auf die Parkbank und fütter die Tauben oder die Parkbank ist inzwischen ja meistens irgendwo der Liegestuhl auf Mallorca. Das ist aber prinzipiell nicht anders. Wenn man da runterfährt und nichts mehr tut, da kann man eigentlich sehen, wie die Leute tatsächlich abbauen und wie die altern. Also man muss nicht unbedingt in seinem Beruf weiter arbeiten, wenn man den nicht mag, aber man sollte tatsächlich schauen, dass man weiterhin aktiv bleibt. Und das ist tatsächlich auch was einen natürlich auch geistig jung hält. Also auch ein Vortrag muss immer vorbereitet sein. Wenn ich einen Podcast mache mit Fokus, ja, dann ist es auch eine intellektuelle Herausforderung. Also ich denke, diese Dinge sind mindestens genauso wichtig wie jetzt nochmal ins Fitnessstudio gehen und nochmal eine Runde auf dem Laufband machen und ein paar Gewichte stemmen auch. Also ich habe mir mal ein Buch geschrieben, Jung bleiben ist Kopfsache. Das wird häufig ein bisschen, glaube ich, so noch übersehen, aber das ist schon ein entscheidendes Organ, was wir auch fit halten sollten, unser Gehirn. Kann man auch anders machen, man kann ein neues Musikinstrument lernen, eine neue Sprache lernen und dann unter Leute gehen auch. Aber nichts tun ist ein Alterungsfaktor, Ruhestand ist Verbrechen.
Also dann haben wir jetzt alle viele spannende Dinge, die wir vielleicht demnächst in Angriff nehmen können. Bernd, vielen, vielen Dank für dieses wirklich hochinteressante Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ja, vielen Dank, ganz viele tolle Inspirationen.
Vielen Dank, bleib jung und gesund.
Ebenso.
Das Buch Verjünge deine Gene von Bernd Kleine-Gunk und Bernhard Hobelsberger, das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Und falls jemand von euch den Test für das biologische Alter der Technischen Uni München ausprobieren möchte, auch den findet ihr unten in den Shownotes.
In unserer nächsten Folge sprechen wir über Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, die übrigens unter anderem auch Michael Jackson hatte. Bei dieser Erkrankung bilden sich auf der Haut, im Gesicht, am ganzen Körper kann das passieren, große weiße Flecken. Das ist eine Pigmentstörung, eine Autoimmunerkrankung, die sehr belastend sein kann für die Betroffenen. Und wir sprechen darüber, was es für Möglichkeiten der Behandlung bei dieser Erkrankung gibt. In unserer nächsten Folge geht es um Alkoholsucht. Wir sprechen über hochfunktionale AlkoholikerInnen. Denn man hat immer das Bild des Alkoholikers auf der Parkbank, aber ganz oft merkt man das den Menschen überhaupt nicht an. Die stehen voll in ihrem Beruf, die sind leistungsfähig und trotzdem leiden sie unter der Suchterkrankung. Es geht darum, was kann man tun, wie findet man Hilfe, wie kommt man da raus und vor allem auch, was bedeutet es für das Umfeld, für Lebenspartner, Familie und auch wie Angehörige unterstützen können.
Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung und ein Abo dalasst. Und wenn ihr Themenwünsche für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch mal auf Instagram oder per E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de.
Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.